Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen, um über dieses brennende und hochaktuelle Thema sprechen zu dürfen. Leben wir wirklich in der Endzeit? Es geht um die Frage, gibt es unwiderlegbare Argumente dafür, dass wir heute tatsächlich in der Endzeit leben und Jesus Christus bald wiederkommen wird? Auf dem Bild hier haben Sie einen Blick auf den Ölberg hin, vom Tempelberg aus gesehen in Jerusalem. Auf diesem Hügel wird Jesus Christus gemäß Sacharja 14, Vers 3 in der Endzeit als Messias und König der Welt wiederkommen. Nun, leben wir in dieser Zeitperiode? Bevor wir dieses Thema näher miteinander untersuchen, sollten wir uns Rechenschaft darüber ablegen, was die Bibel mit dem Ausdruck Endzeit meint. Die Heilige Schrift spricht an vielen Stellen über die Endzeit und benutzt ganz unterschiedliche Ausdrücke. Es geht hier also um ein Thema mit vielen Variationen. So heißt es in Hesekiel 38, 8, am Ende der Jahre. Das ist die Endzeit. Daniel 8, 23, zur Zeit des Endes. Hosea 3, Vers 5, am Ende der Tage. Joel 4, Vers 1 oder nach anderer Zählung 3, Vers 1, in jenen Tagen und zu jener Zeit. Ein typischer technischer Ausdruck für die Endzeit. Matthäus 24, 3, die Vollendung des Zeitalters. Bei Luther leider nicht ganz zutreffend übersetzt mit das Ende der Welt. Aber eben, es geht gerade nicht um das Ende der Welt, sondern es geht dabei in Matthäus 24, 3 um das Kommen des Messias, um hier als König zu herrschen. 2. Timotheus 3, Vers 1. In den letzten Tagen, 1. Johannes 2, 18, die letzte Stunde. Dies ein paar Beispiele. Was diese Stellen alle gemeinsam haben, ist dies. Es geht um die Zeit, wenn der Messias kommt, um zu herrschen. Nun habe ich ein ganz wichtiges Stichwort benutzt, der Messias. Der Messias ist der verheißene Erlöser, angekündigt durch die Propheten des Alten Testaments. Der verheißene Erlöser für Israel und die Völker alle. Die Propheten haben in zwei verschiedenen Hinsichten über den Messias geschrieben. Viele Stellen beschreiben einen leidenden Messias, der kommen sollte, um das Problem unserer Schuld zu lösen. Der kommen sollte, um als Opfer für unsere Sünden zu sterben, der Gerechte für uns, die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Dieser leidende Messias sollte von der Masse seines Volkes verworfen und abgelehnt werden, aber dann unter den Heidenvölkern einen großen Anklang finden, aber auch nur teilweise. Andere Stellen sprechen über den herrschenden Messias, der kommen sollte als König über alle Könige und Herr über alle Herren. Der kommen sollte, um Gerechtigkeit, Frieden und Ordnung in diese chaotische Welt zu bringen. Nun, wie bringt man diese unterschiedlichen Beschreibungen zusammen? Das war bereits ein Problem für die alten Rabbiner in der Antike. Und es kam die Idee auf, ob es sich hier um zwei verschiedene Personen handelt. Aber wenn wir diese Stellen fleißig und genau untersuchen, können wir ganz deutlich zeigen, dass es die gleiche Person ist, die zu unterschiedlichen Zeiten erscheinen sollte. Und zwar kann man aus dem Alten Testament sehr deutlich sehen, dass der Messias zuerst, das erste Mal kommen sollte, als der leidende Messias. Und schließlich in der Endzeit sollte er nochmals kommen, ein zweites Mal kommen als der herrschende Messias. Es gibt einen ganz interessanten Auslegungsschlüssel im Alten Testament, um diese beiden Phasen voneinander zu unterscheiden. In Verbindung mit dem ersten Kommen, dem Kommen des leidenden Messias, hatten die Propheten vorausgesagt, dass er von der Masse seines Volkes nicht erkannt werden sollte, verworfen werden sollte, dass aber in der Folge eine nationale Katastrophe über das jüdische Volk kommen würde, und zwar so, dass das jüdische Volk unter alle Völker zerstreut werden sollte. In Verbindung mit den Stellen über den herrschenden Messias kann man sehen, dass die Propheten voraussagten, dass das jüdische Volk in der Periode davor in einem Prozess wieder zurückgeführt werden sollte ins Land der Vorväter. Sie sehen, da gibt es einen ganz interessanten Antiparallelismus. Ich möchte das konkret an Bibeltexten aufzeigen, dass Sie das nicht einfach so mir glauben müssen. Der leidende Messias und dann die nationale Katastrophe und die Zerstreuung. Ich lese aus Jesaja 8, 14. Bedenken Sie, diese Stelle wurde von den alten Rabbinern in der rabbinischen Literatur auf den Messias gedeutet. Nicht erst Christen haben diese Stelle messianisch verstanden. Und da lesen wir, er wird zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns sein, zur Schlinge und zum Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem. Und viele unter ihnen werden straucheln und werden fallen und zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. Der Messias, ein Stein des Anstoßes. Man wird sich an ihm ärgern. Man wird über ihn stolpern. Ein Fels des Strauchelns und dann die Katastrophe für das jüdische Volk. Ein Fallstrick den Bewohnern von Jerusalem. Viele werden straucheln, fallen, zerschmettert, verstrickt und gefangen werden. Auch andere Stellen sprechen über diese Katastrophe als Folgen der Verwerfung des leidenden Messias. Bereits um 1560 vor Christus schrieb Mose in 3. Mose 26, 31, Gott spricht, und ich werde eure Städte zur Öde machen und euer Heiligtum verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Nun, Jesus Christus hat über 300 Prophezeiungen über den leidenden Messias erfüllt durch sein Kommen vor 2000 Jahren. Und kurz nach seiner Kreuzigung, im Jahr 32 nach Christus, kam diese Katastrophe. Im Jahr 70 nach Christus zerstörte die römische Armee die Hauptstadt der Juden, Jerusalem, legte den herrlichen zweiten Tempel in Jerusalem in Staub und Asche und so kam es schließlich zum Untergang des Judenstaates. Der jüdische Opferdienst im Tempel nahm ein Ende und das blieb so bis heute. Es entstand ein Judentum ohne Opfer. Und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Ich lese weiter. Diese Stelle darf der Chasan, der vorsingende Leser in der Synagoge, nur mit gedämpfter Stimme vortragen. Weil man sich im Judentum bewusst ist, dass jedes Wort sich erfüllt hat. Ab 70 nach Christus. Und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen werden, sich darüber entsetzen sollen. Und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Das herrliche Land Israel, das von Milch und Honig floss, sank ab dem Jahr 70 nach Christus in einem jahrhundertedauernden Prozess ab zu einer unansehnlichen Wüste. Der Höhepunkt war übrigens erreicht im 19. Jahrhundert. 1867 hat Mark Twain, das ist der Mann mit Huckleberry Finn und so, ja, Tom Sawyer, hat Mark Twain das Land der Bibel, damals Palästina genannt, besucht. In seinem Buch Innocence Abroad schreibt er, Das Land ist spärlich bewohnt. Es ist ein Land, das nichts Liebliches hat für das Auge. Ohne Perspektive, gebrochen, ohne Hoffnung. Das war Palästina 1867, einige Jahre vor der ersten jüdischen Einwanderungswelle. Ich lese weiter in 3. Mose 26. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen. Und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her. Es ist eine schlimme, tragische Tatsache. Das jüdische Volk wurde ab dem Jahr 70 nach Christus wörtlich in alle 5 Kontinente zerstreut. Von Südamerika bis nach China, von Nordamerika bis Australien, in ganz Europa, in Asien, in Afrika. Und das in einem jahrhundertedauernden Prozess. Dieses Volk wurde durch die Jahrhunderte hindurch dauernd verfolgt, gehasst, geschmäht und geächtet. Die Bilanz ist diese. Von 70 nach Christus bis heute circa 13 Millionen Tote unter dem jüdischen Volk. Durch die Verfolgungen, die durch all diese Jahrhunderte hindurch stattgefunden haben. Nun, meine Damen und Herren, stellen wir uns die Frage, was soll denn eigentlich diese lange Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias? Die Propheten haben erklärt, das sollte die große Chance sein für die nichtjüdischen Völker, die in dieser Zwischenzeit den Messias der Juden kennenlernen sollten als den Messias für die Heiden. Ich möchte das auch anhand des Bibeltextes beweisen. In Jesaja 49,6 spricht Gott zum Messias. Ich habe dich auch zum Licht der Nationen gesetzt, um meine Rettung zu sein bis an das Ende der Erde. Es ist eine Tatsache, vom 1. Jahrhundert nach Christus bis ins 21. Jahrhundert wurde die frohe Botschaft von dem leidenden Messias, der gekommen ist, um für unsere Sünden zu sterben und dann als Sieger aufzuerstehen, diese Botschaft wurde in alle 5 Kontinente getragen. Und wirklich, wörtlich bis ans Ende der Erde. Ich war vor kurzem in Kanada in einem Bücherladen und dann habe ich mir eine Eskimo-Bibel näher angeschaut, etwas angeschaut. Also die Bibel ist wirklich bis an das Ende der Erde gekommen und die Botschaft des leidenden Messias. Millionen von Menschen unter all diesen Völkern der Welt durch diese 2000 Jahre hindurch haben erkannt, Jesus Christus ist der leidende Messias aus dem Alten Testament. Er ist für unsere Sünden gestorben am Kreuz. Und sie haben gelernt aus der Bibel, wenn wir unsere Schuld Gott reuig bekennen im Gebet und unsere persönliche Sünde vor Gott aufdecken und dann dieses stellvertretende Opfer von Jesus Christus für uns in Anspruch nehmen, dann bekommen wir Frieden mit Gott. Das haben Millionen von Menschen erlebt. In der Einleitung wurde ein Hinweis gemacht auf China. Es ist tatsächlich so, dass es heute schätzungsweise 80 Millionen Chinesen gibt im Untergrund, die als Christen zusammenkommen. Und wirklich nicht äußerlich wie Millionen in Europa, sondern echt eine lebendige Beziehung zu dem Messias Jesus Christus haben. Und sie sind bereit dafür zu leiden unter kommunistischer Regierung. Also allein in China 80 Millionen. Diese selbe Zeit, die Chance war für die nichtjüdischen Völker, in dieser selben Zeit war Israel in der Zerstreuung. Hosea 3, Vers 4 hat sich erfüllt. Eine Prophetie aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Also lange bevor die Zerstreuung des Jahres 70 kam. Ja? Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten. Eine eindrückliche Beschreibung dieser langen Zeit der Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes von 70 nach Christus bis 1948. als der moderne Staat wieder gegründet wurde. Ich lese diese Stelle noch etwas ausführlicher, nochmals ab Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten. Übrigens, das Wort Fürst, Sarim auf Hebräisch, ist heute das Wort, das man benutzt für einen Minister in der Regierung. Heute haben sie also wieder viele Fürsten. Und ohne Schlachtopfer. Nun, Sie sehen, das sollte aber nicht ewig dauern. Es heißt hier viele Tage. Ja, wenn die Bibel sagt viele Tage, dann sind das viele Tage. Und wenn sie sagt ewig, dann ist das ewig. Wenn es zum Beispiel heißt ewige Pein, dann ist das ewig. Und wenn es heißt viele Tage, dann ist das eben begrenzt. Die Bibel ist ganz einfach. Man muss sie nur so lesen, wie sie steht, wie sie da steht. Ja? Danach werden die Kinder Israel zurückkehren. Das heißt, zurückkehren ins Land der Vorväter und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. In einem ganz wichtigen Bibelkommentar aus dem Judentum, aus dem Mittelalter, Mezudat David, steht zu dieser Stelle: David, ihr König, das ist der König Messias. Also in der Endzeit sollen sie dann beginnen, sich für den Messias zu interessieren. Aber offensichtlich als Volk, als Nation, sollten sie in der Zeit davor ein Problem mit dem Messias haben. Den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu dem Herrn und zu seiner Güte am Ende der Tage. Sie sehen, diese Rückkehr, diese Wende des jüdischen Schicksals sollte stattfinden in der Endzeit. Das ist nicht der Weltuntergang, das ist die Zeit, wo die Juden zurückkehren. Nun, wir haben gut verstanden, der leidende Messias, dann die Zerstreuung der Juden. Der herrschende Messias, davor die Sammlung der Juden. Und das möchte ich Ihnen auch anhand des Bibeltextes belegen. Sie sollten nichts einfach so glauben, sondern Sie sollten sich selber auf die direkten Aussagen der Heiligen Schrift abstützen. Hesekiel 38. Hier spricht Gott einen Feind im äußersten Norden von Israel aus gesehen an. Der soll Israel in der messianischen Zeit angreifen. Und da lesen wir Folgendes, gerichtet an diesen nördlichen Feind. Vers 8. Am Ende der Jahre. Das ist einer dieser Variationsausdrücke über Endzeit. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt sein wird, zu einem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt sein wird, auf die Berge Israels, welche beständig verödet dalagen. Ja, es wird herausgeführt sein aus den Völkern. Nun, Sie sehen, die Juden kommen zurück und dann kommt dieser Angriff, aber der findet statt in der Endzeit, am Ende der Jahre. Wenn Sie das Kapitel davor lesen, 37, und dann auch die weiteren, dann sehen Sie aus dem Textzusammenhang, das ist die Zeit, wo der Messias als König zurückkehrt und herrschen wird. Eine zweite Stelle. Joel 4, je nach Zählung 3, Vers 1. Hier spricht der Messias selbst. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, das ist wieder so ein typischer technischer Ausdruck der Endzeit, in jenen Tagen und zu jener Zeit, der immer wieder in Verbindung mit der Zeit des Messias als König verwendet wird. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde. Sie merken, die Endzeit, das ist die Zeit, in der die Juden und das jüdische Land, Juda, und die jüdische Hauptstadt eine Wende erleben soll. Ich wiederhole. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Schicksal Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen rechten über mein Volk und mein Erbteil Israel, welches sie unter die Nationen zerstreut haben. Der Messias sagt, dann in dieser Zeit, wenn das jüdische Schicksal gewendet wird, dann wird er selber hier auf Erden sein. Wo? Im Tal Josaphat. Das ist eine andere Bezeichnung für das Tal Kidron, das in Jerusalem den Ölberg vom Tempelberg trennt. Der Messias auf Erden, und zwar als Richter der Welt. Das ist die Endzeit, das ist die Zeit, wenn die Juden zurückkehren. Nun ist das natürlich alles sehr, sehr interessant für uns, denn wir leben nicht im 12. Jahrhundert oder sagen wir in der Zeit der Reformation, 16. Jahrhundert oder in der Zeit der Romantik, 19. Jahrhundert, sondern wir leben heute und wir haben gesehen, wie das jüdische Volk zurückgekehrt ist in unserer Zeit, ins Land der Vorväter. Wir sind Augenzeugen dieser Ereignisse und damit können wir sagen, unsere Zeitperiode wird in der Bibel bezeichnet als die Endzeit. Und wann haben diese jüdischen Einwanderungen begonnen? Merken Sie sich dieses Schlüsseljahr, 1882. Damals fand die erste moderne jüdische Rückwanderungswelle ins Land der Vorväter statt. Damals aus Russland, wegen der grauenhaften Judenverfolgungen unter den letzten Zaren. Danach kam die zweite Einwanderungswelle, die dritte, die vierte, die fünfte und so weiter. Dann wurde der Staat gegründet 1948 und es kamen immer noch mehr Juden aus aller Welt. Heute 2005 sind etwa 3 Millionen zurückgekehrt aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 verschiedenen Ländern. Nun merken Sie, die Endzeit wird also als die Zeit beschrieben, wo das Schicksal der Juden eine Wende erfährt in einem Prozess. Und das ist nun seit mehr als 120 Jahren der Fall. Die Endzeit ist eine Periode. Aber was sind schon 120 Jahre im Vergleich zu diesen fast 2000 Jahren in der Vergangenheit? Das ist eine sehr präzise Periode. So genau wie das auch eine präzise Periode war, als vor 2000 Jahren Jesus Christus gekreuzigt wurde, dann im Jahr 32 wurde er gekreuzigt, im Jahr 70 kam es zum Untergang der Stadt, Hauptstadt Jerusalems und schließlich zum Untergang des Judenstaates, was dann völlig besiegelt war mit dem zweiten jüdischen Krieg der Römer 135 nach Christus. Da war alles am Boden endgültig zerschlagen. Das war die Periode des leidenden Messias und der Wegführung des jüdischen Volkes. Und nun leben wir in der Zeit der Rückführung der Juden, wo dann der herrschende Messias erscheinen soll. Nun, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen heute Abend mehr als 30 Beweise vortragen, weshalb wir in der Endzeit leben heute. Würde ich nur 2, 3 geben, dann können Sie sagen, ja, das ist alles Zufall. Auch dann könnte es nicht Zufall sein. Aber ich werde mich bemühen, Ihnen mehr als 30 zu geben. Es ginge auch mehr als 60, aber dafür reicht die Zeit nicht. Wir wollen ja noch Pause haben, ja? Also ich beginne mit Punkt 1, die Rückkehr der Juden. Ein ganz entscheidendes Zeichen der Endzeit. 1882 bis 2005. Hesekiel 36, 24. Gott spricht durch diesen Propheten im 6. Jahrhundert vor Christus an die Juden gerichtet, an Israel gerichtet. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Wie in der Einleitung bereits erläutert, das hat sich in unserer Zeit dramatisch erfüllt. Und bedenken Sie, in der ganzen Weltgeschichte ist dieses Ereignis ohne Parallele. Wo gibt es ein Volk, das fast 2000 Jahre zerstreut war in der ganzen Welt, ohne Staat, ständig verfolgt, keine Hoffnung auf eine Änderung über Jahrhunderte hinweg. Und dann kehrt diese Nation zurück ins Land der Vorväter, gründet einen Staat und so weiter. Allein dieses Ereignis ist ein, könnte man sagen, ein singuläres, ein für sich alleinstehendes Ereignis in dieser Art, in der Weltgeschichte. Zweiter Punkt. Die Wiederbelebung des Hebräischen, 1881 bis 1922. Durch den Untergang des Judenstaates, durch die beiden Kriege um 70 und 135 nach Christus, starb Hebräisch als lebendige, gesprochene Sprache aus. Die Juden, zerstreut in viele Länder, übernahmen die Sprachen der Völker, wo sie sich ansässig machten. Das Hebräische wurde reduziert einfach zur Sprache des Gottesdienstes in der Synagoge, so wie in der katholischen Kirche das Lateinische, eben als Kultsprache verwendet wurde. Aber niemand sprach mehr Hebräisch im Alltag, in der Familie und so weiter. Nun gab das ein Problem. In Jesaja 19 finden wir eine Prophetie über die Endzeit, die Ägypten zum Zentrum hat. Und da wird über die Zeit, wenn der Messias kommt, um Frieden zu bringen, gesprochen. Und da heißt es, wenn der Messias da ist und auch über Ägypten Frieden kommen wird, dann werde man Hebräisch sprechen. Wie sollte das jemals möglich sein? Hebräisch war ja tot. Und in der ganzen Weltgeschichte hat man es nie erlebt, dass eine Sprache, die über 1000 Jahre tot war, je wieder zum Leben erweckt worden war. Aber wir lesen in Jesaja 19, 18, zu jener Zeit werden sogar 5 ägyptische Städte die Sprache Kanaans sprechen. Kanaanäisch ist die Sprache der Kanaaniter, die Ureinwohner des verheißenen Landes. Als Abraham vor 4000 Jahren aus Ur in Chaldäa auszog, aus dem heutigen Südirak, sprach er Akkadisch, das ist Babylonisch. Er kam ins Land der Kanaaniter und übernahm ihre Sprache. Und so sprach er eben einen bestimmten Dialekt des Kanaanäischen, Hebräisch. Und seine Nachkommen übernahmen auch diese Sprache. Also die Sprache Kanaans ist Hebräisch, aber die soll in der Endzeit gesprochen werden. Sie sehen hier auf dem Bild links Eliezer ben Jehuda, 1858 bis 1922. Das war ein litauischer Jude, der nach Palästina zurückkehren wollte. Er stellte sich vor, wenn Juden da aus Russland und so nach Palästina zurückkehren, dann sollten sie aber die gleiche Sprache sprechen. Sie sollten die Sprache ihres Herzens sprechen, die Sprache der Bibel. Nicht Jiddisch oder Russisch oder Französisch oder Arabisch, sondern Hebräisch. Und so kehrte er nach Palästina zurück, wie man das Land damals nannte. Und seiner schwangeren Frau sagte er, Deborah, unser erstes Kind wird das erste Kind der Neuzeit sein, das nur Hebräisch als Muttersprache hat. Diese arme Deborah musste in jeder freien Zeit während der Schwangerschaft Hebräisch lernen. Eliezer sagte, bei der Geburt wird in unserem Haus und auch später keine andere Sprache je gesprochen werden. Nur Hebräisch. Und wenn die Hebammen es nicht auf Hebräisch sagen können, dann sollen sie schweigen. Das hat dieser Mann voll durchgezogen. Und so wurde Ben Zion, Sohn Zions, geboren. Und er hörte nur Hebräisch. Man hat ihn abgeschirmt vor dem Jiddischen, vor dem Russischen und so weiter. Und seine Muttersprache war ganz natürlicherweise Hebräisch. Eliezer gab auch Schulunterricht auf Hebräisch. Aber die religiösen Juden im Land, die Orthodoxen, waren Feinde Eliezers. Sie fanden, dieser Mann ist so liberal, so nicht biblisch gesinnt, der missbraucht unsere heilige Sprache für die ganz alltäglichen Dinge. Da gab es Schule auf Hebräisch. Er erlebte es, wie er gesteinigt wurde auf dem Weg zur Schule. Er wurde mehr als einmal aus der Synagoge exkommuniziert wegen seiner Arbeit. Man gab auch Kindergartenunterricht in dieser Zeit. Dann kamen die Kinder heim und sagten, Shalom, Mama, Ima, Shalom, Abba, Manishma, Kol Beseder, Ze Kacha Yafe, Begana Yeladim, Letzachekim, Yeladim Acherim, und so weiter, ja? Und, hallo Mama, hallo Papa, es ist so schön im Kindergarten, da kann man mit anderen Kindern spielen. Und so lernten die Eltern über die Kinder Hebräisch. Eliezer gab diese Zeitung, hat Zvi, der Hirsch, heraus, mit modernen Informationen. Und da fügte er seine selbst erfundenen hebräischen modernen Wörter ein, um den Menschen beizubringen, wie man im Alltag Hebräisch sprechen kann heute. Er hat also die modernen Begriffe des Lebens, hat er alle versucht, aus dem Hebräischen heraus zu bilden. Keine Fantasiewörter, sondern gemäß den hebräischen Wurzeln. Und wenn das nicht möglich war, nahmen sie aus verwandten semitischen Sprachen, wie aus dem Arabischen oder aus dem Babylonischen und so weiter. In den 1920er Jahren, war Hebräisch wieder eine gesprochene Sprache. Man konnte die warmkehlige Sprache der alten Propheten von den spielenden Kindern in den Gassen Jerusalems hören. Das ist unser zweites Argument. Absolut einzigartig als Phänomen in der Weltgeschichte. Dritter Punkt. Ja, wir müssen uns beeilen, wir haben ja noch mehr als 30. Landkäufe. 1882 bis 1940. Die erste Zeit der Wiederbesiedlung des Landes der Väter durch die Juden war gekennzeichnet durch umfangreiche Landkäufe. Und so wurden verwüstete Landstriche, malariaverseuchte Sümpfe zu völlig überhöhten Preisen aufgekauft, vornehmlich von arabischen Großgrundbesitzern aus Beirut und Damaskus. Sie wissen ja vielleicht, dieses Land gehörte damals zu dem großen osmanischen Reich der Türken, die über den ganzen Nahen Osten herrschten. Genau das sollte geschehen nach der Bibel. Jeremia 32 spricht über die Endzeit und sagt in Vers 44, man wird Felder um Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und sie versiegeln und Zeugen nehmen im Land Benjamin und in den Umgebungen von Jerusalem und in den Städten Judas, sowohl in den Städten des Gebirges als auch in den Städten der Schefela und in den Städten des Negevs. Denn ich werde ihr Schicksal wenden, spricht der Herr. Jeremia fokussiert sich auf Südisrael. Das ist das Gebiet, das man nennt Judäa. Im Norden ist Galiläa und Samaria. Judäa, das war der Rumpfstaat zur Zeit von Jeremia. Nun haben wir hier genaue geografische Angaben. Man wird Land kaufen im Land Benjamin. Das Stammesgebiet Benjamins befand sich zu biblischen Zeiten nördlich von Jerusalem, in dem Gebiet von Ramallah. Genau hier wurde gekauft, wie Sie hier sehen, auf dieser Karte von Sir Martin Gilbert. In den Umgebungen von Jerusalem, das ist eine Zone A, rund um Jerusalem wurde ganz massiv viel Land aufgekauft. Weiter, in den Städten des Gebirges, das Gebirge verläuft in Judäa von Norden nach Süden, über Jerusalem, über Hebron runter, gegen den Negev. Nun, Sie sehen hier zwischen Jerusalem, Bethlehem und Hebron wurde sehr umfangreich Land eingekauft. Weiter, in den Städten der Schefela. Die Schefela, wörtlich Niederung, meint die westlichen Abhänge der judäischen Berge gegen den Gazastreifen hin. Und Sie sehen, genau hier in der Schefela wurde umfangreich Land eingekauft. Schließlich und in den Städten des Negevs. Negev meint die südliche Wüste Israels. Und Sie sehen, sie beginnt da bei Beersheba. Und hier südlich von Beersheba wurde massiv Land gekauft und auch im Gebiet zwischen Beersheba und Rapha. Jeder Punkt hat sich erfüllt und wir können es nachvollziehen. Vierter Punkt. Wiederaufbau alttestamentlicher Städte. Amos 9, 14 und 15 aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen. Bana, aufbauen, bedeutet im Hebräischen aufbauen und auch ausbauen. Ja, beides. Ich wiederhole. Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen bzw. ausbauen und bewohnen. Und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Diese Rückführung der Juden, die hier beschrieben wird, ist die definitive endzeitliche. In der Folge soll das jüdische Volk nie mehr aus dem Land herausgerissen werden. Sie sehen, wenn es Leute gibt, die behaupten, all diese Stellen in den Propheten von einer jüdischen Rückkehr, die haben sich schon längst erfüllt, als die Juden im 6. Jahrhundert vor Christus aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten. Dann können Sie diese Stelle zitieren und sagen, das ist natürlich nicht wahr. Denn diese Stelle sagt, sie werden nie mehr aus dem Land herausgerissen werden, aber die größte jüdische Zerstreuung kam ja erst im Jahr 70 nach Christus. Und noch etwas, die Propheten sprechen ja von einer Rückkehr aus allen Völkern. Das kann ja auch nicht Bezug haben auf die Rückkehr aus Babylonien. Das geht nicht. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die muss man unterscheiden. Also in der Endzeit werden die alttestamentlichen Städte, verwüsteten Städte wieder aufgebaut und bewohnt. Wir sind heute Augenzeugen, wie alttestamentliche Städte in Israel heute moderne Städte mit pulsierendem Leben sind. Von über 5 Millionen Juden bewohnt. Und wir sind auch Augenzeugen davon, von diesen Weinbergen in Israel, in diesem einst verwüsteten Land. Israelische Weine wurden mit Medaillen gekrönt wegen ihrer Qualität und sie werden weltweit exportiert. Und schließlich heißt es hier von Fruchtplantagen, von Gärten, die angelegt werden und deren Frucht gegessen wird. Wenn Sie Jaffa-Orangen gegessen haben in der Vergangenheit, dann haben Sie so postmodern erlebt, was ich heute so ganz trocken erzähle. Ja? Diese Früchte werden exportiert in alle Welt. Und wir haben sogar die Erfüllung der Prophetie so genießen können. Fünfter Punkt. Die Wüste blüht auf. Ezekiel 36, 34. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Zum Beispiel vor den Augen von Mark Twain. Ja? 1882 kamen die ersten Juden. Viele der Rückkehrenden waren Intellektuelle. Sie kamen in ein verwüstetes Land. Und was mussten sie machen? Bauern werden. Ob das wohl gut geht? Wenn Akademiker Bauern werden. Es ist gut gegangen. Und sie kamen ja viele aus Russland, sie haben sozialistische Bauernhöfe aufgebaut, Kibbutzim und Moschawim. Sie haben in der Folge 200 Millionen Bäume gepflanzt. Dadurch hat sich das Klima verändert. Dieses unerträgliche, heiße Klima des 19. Jahrhunderts hat sich so ganz deutlich verändert. Natürlich hat das auch Einfluss gehabt auf den Regen, der wieder in einer ganz neuen Weise gekommen ist. Das Land Israel exportiert heute Schnittblumen in alle Welt. Es ist wirklich ein Garten geworden, wie Sie auch ein bisschen auf diesen historischen Dokumentbildern nachvollziehen können. Früher und später. Sechster Punkt. Gründung des Staates Israel. 14. Mai 1948. Es vergingen Jahrzehnte ab der ersten Einwanderungswelle, bis schließlich ein Staat gegründet worden war. Aber dann an diesem entscheidenden 14. Mai 1948 kam das zustande. Und zwar inmitten schrecklicher kriegerischer Auseinandersetzungen. Jesaja 66, 8. Wer hat solches gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren werden? Denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. An einem Tag kam der Staat Israel ins Dasein. Und es geschah inmitten schrecklicher Wehen, schrecklicher Schmerzen, kriegerischer Auseinandersetzungen. Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Hier kündigt David Ben-Gurion übers Radio an, hier Staat Israel. 2000 Jahre sind vergangen. Nun ist dieser Tag, auf den wir so lange gewartet haben, gekommen. Wenn für Gott die Zeit da ist, kann niemand Gott widerstehen. 7. Punkt. Die Eroberung des Tempelberges Zions. 7. Juni 1967. Nach Willen der UNO in der Vollversammlung von November 1947 sollte der Tempelberg Zion nicht Teil eines künftigen Judenstaates werden, sondern ausgeklammert sein. Aber in den Junitagen 1967 versuchte die islamische Welt rund um Israel, den Judenstaat komplett auszulöschen. Als Antwort aus diesem Totalvernichtungsversuch hat die israelische Armee den Tempelberg Zion erobert. Und zwar am Mittwoch, am 7. Juni 67. Mitten im Sechstagekrieg. Ich muss erklären, wenn Sie heute nach Jerusalem gehen, dann hören Sie von einem Nachbarhügel, dem Südwesthügel Jerusalems, dass er Zion heißt. Diese Bezeichnung wurde üblich etwa ab 100 nach Christus. Aber in der Bibel wurde der Tempelberg selbst, der Berg Moria, Zionsberg genannt. Ich unterscheide deshalb, so habe ich das meinen Studenten beigebracht, also der Tempelberg, das ist Zion römisch 1 und dieser Südwesthügel, das ist Zion römisch 2. Also, es geht hier in der Bibel um Zion 1. Psalm 126, Vers 1, in prophetischer Vergangenheitsform, ein Kunstgriff der Propheten. Etwas Zukünftiges wird zur lebendigen Schilderung wie vergangen beschrieben. Als der Herr das Schicksal Zions wendete, nicht der Juden, sondern des Tempelberges, Zions, da waren wir wie Träumende, da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Sie sehen hier diese Fallschirmspringer, die den Tempelberg erobert haben. Ab dem Jahr 70 nach Christus war der Tempelberg nie mehr in jüdischer Hand. Und nun, nach fast 2000 Jahren, ist er zurück in jüdischer Hand. Sehen Sie, wie die gelacht und gejubelt haben. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ich weiß noch, als Kind habe ich das sehr emotional erlebt, diese Zeit des Sechstagekrieges. Und ich habe die Erwachsenen gehört, wie sie darüber gesprochen haben. So etwas hat man noch nie erlebt. Wie Israel in 6 Tagen gegen eine Übermacht an 3 Fronten überlebt hat und dann Ruhe bekommen hat. An 3 Frontabschnitten Ruhe. Der Herr hat Großes an ihnen getan, hat man in der ganzen Welt gesagt. Und dann Vers 3, der Herr hat Großes an uns getan, wir waren fröhlich. 8. Punkt. Das Ziel der Feinde, die Auslöschung Israels. Psalm 83, Vers 1, ein prophetischer Psalm. Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht stille, o Gott. Denn siehe, deine Feinde toben und deine Hasser erheben das Haupt. Gegen dein Volk machen sie listige Anschläge und beraten sich wider deine Geborgenen. Sie sprechen, kommt und lasst sie uns vertilgen, dass sie keine Nation mehr seien, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Eine solche Sprache kennt man nicht aus der Antike. Das ist die moderne Sprache der vergangenen Jahrzehnte. 3-mal hat die islamische Welt rund um Israel versucht, den Judenstaat komplett auszuradieren. Das war 1948, 1949 im sogenannten Unabhängigkeitskrieg. dann ein zweiter Versuch 1967 im Sechstagekrieg. Juni 67. Noch im Mai 67 hat Präsident Nasser von Ägypten, er war damals der panarabische Führer, gesagt, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Und ein dritter Versuch, 1973 in diesem schlimmen Yom Kippur-Krieg. Drei Versuche, den Judenstaat auszuradieren. Nun, Sie fragen sich vielleicht zu Recht, wer spricht eigentlich in diesem Psalm? Ja, lesen Sie weiter. Sie müssen die Bibel zusammenhängend lesen. Punkt 9, Bündnis der Feinde Israels, die Arabische Liga. Ich lese einfach weiter in Vers 5. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. Sie haben einen Bund. Das ist das deutsche Wort für das lateinische Liga. Ja? Bund oder Liga ist das Gleiche. Sie haben einen Bund wider dich gemacht. Die Zelte Edoms und die Ismailiter, Moab und die Hagerriter, Gebal und Ammon und Amalek, Philistäer samt den Bewohnern von Tyros, auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Natürlich braucht der Prophet die ethnischen Begriffe von damals. Aber wir können das sehr gut identifizieren. Die Edomiter, die Zelte Edoms, lebten von alters her in Südjordanien. Moab war das heutige Mitteljordanien. Ammon, Nordjordanien. Der Städtename Amman kommt noch von diesem Stammesnamen Ammon. So dann, die Ismailiter. Das waren Stämme, die sich, arabische Stämme, die sich im heutigen Saudi-Arabien angesiedelt hatten. Muhammad, der Gründer des Islam, bezeichnete sich selbst ja als ein Nachkomme von Ismail, als Ismailiter. Weiter haben sie Gebal, heute arabisch Jibail, das G aufgeweicht, Jibail, im heutigen Libanon, und Tyros, auch eine Stadt im Libanon. Weiter haben wir die Hagerriter, das war ein Volk im heutigen Syrien. Assur, das assyrische Reich hatte als Kerngebiet mit den Städten Ninive, Kalach und Assur, Nordirak. Wir haben auch noch Amalek, das war ein wildes Volk in der heutigen Sinai-Wüste, also heute Ägypten. Und es fehlt noch Philistäer, das Philisterland. In der Bibel war das Philisterland immer der Gazastreifen, dieser Landstrich am Meer und das Gebiet rundherum. Also alle diese sollten sich zusammenschließen. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich alle arabischen Nationen zusammengeschlossen zu einem Bund, zu einer Liga. Und das, was sie im tiefsten zusammenhält, ist ihr gemeinsamer Hass auf Israel. Also jedes Wort hat sich hier erfüllt, inklusive Gazastreifen, das Land der Philister. Die Punkte 10 und 11 nehme ich gleich zusammen. 10, Flucht, und 11, Auszug der Juden aus dem Irak. Jeremia 50, 51 spricht über Babylonien in der Endzeit. Und da werden die Juden in diesem Gebiet aufgefordert, aus diesem Land zu fliehen und auszuziehen. Nun muss ich Ihnen erklären, im 20. Jahrhundert gab es noch eine jüdische Gemeinschaft im Irak, in Babylonien, aus 150.000 Personen bestehend. Babylonien hatte als Reich immer das Kerngebiet heutiger Südirak, wie Sie hier sehen auf der Karte, bis nördlich etwas über Bagdad hinaus. In diesem Gebiet lebten 150.000 Juden. Manche von ihnen waren Nachkommen von Juden, die durch Nebukadnezar 2600 Jahre früher deportiert worden waren. Und deren Nachkommen nie ins Land der Väter zurückgekehrt waren. Es gab also eine babylonische Gefangenschaft bis ins 20. Jahrhundert. Nun, in der Zeit ab 1941 verließ diese Gemeinschaft Babylonien durch Flucht und durch Auszug. Das Stichdatum war 1941. Der Irak war damals mit Hitler Deutschland verbunden. Und so kam es 1941 zu einer furchtbaren Massenabschlachtung der Juden in Bagdad. Das hat die Juden so erschüttert dort, dass sie, einige von ihnen, eine Untergrundorganisation gründeten, die den Juden helfen sollte, aus dem Irak zu fliehen. Und so ist eine Fluchtwelle nach der anderen entstanden. Viele sind zum Beispiel über Shatt el-Arab nach dem Iran geflohen, nach Persien und von dort aus weiter. Aber 1950/52 gab es eine Ausnahme. Die irakische Regierung sagte, die Juden dürfen offiziell ausziehen. Aber ihre Häuser und ihren Besitz dürfen sie nur für den Zehntel des Wertes verkaufen. Und da gingen aber Tausende. 1991 waren noch etwas mehr als 100 Juden in Irak. Alle waren gegangen. Heute sind es etwa 27 und das sollen alles alte Leute sein. Jeremia 50,8. Gott spricht zu den Juden, zu Israel. Flieht aus Babylonien hinaus und zieht aus dem Land der Chaldäer aus. Beides, Flucht und Auszug. Jeremia 51,6. Flieht aus Babylonien hinaus und rettet ein jeder sein Leben. Werdet nicht vertilgt wegen seiner Ungerechtigkeit. Denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Die Juden sollten fliehen, bevor eine Katastrophe über dieses Land kommen würde. Mysteriös, ja? Punkt 12. Massive Bombardierung des Irak nach der jüdischen Flucht 1991. Jesaja 13,14 spricht auch über Babylonien in der Endzeit. Und da liest man in 13,4 am Schluss, der Herr der Heerscharen mustert ein Kriegsheer. Aus fernem Land kommen sie, vom Ende des Himmels, der Herr und die Werkzeuge seines Grimmes, um das ganze Land zugrunde zu richten. Im Golfkrieg unter der Leitung der UNO, der Weltgemeinschaft, kamen etwa 30 Nationen aus 4 Kontinenten gegen Babylonien, gegen den Irak. Mit 100.000 Luftangriffen haben sie das Land zugrunde gerichtet. Das war ein furchtbarer Krieg. Und das war nach dem Willen der Weltgemeinschaft so. Das sollte so sein. Die Hauptmasse der Soldaten kam aus den USA. Als ich in San Francisco letztes Jahr Vorträge hielt, ging ich mit meiner Frau an den Pazifik, schaute so ins Meer hinaus und dachte, wenn ich jetzt ein Schiff nehme und noch weiter weggehe, dann bin ich eigentlich schon wieder auf dem Heimweg nach Erlinsbach. Man ist dort am Ende der Welt, ja. Wenn man dort im Westen weitergeht, kommt man in den fernen Osten. So komisch, ja. Das ist wirklich das Ende des Himmels. Also sie kamen von den USA, aus Kanada, aus Honduras. Sie kamen vom Ende des Himmels von Afrika, aus Senegal und Marokko, vom Ende des Himmels von Europa, Frankreich, England, Norwegen und so weiter und so fort. Ein kurzes Zwischenwort. Es hat noch einen Golfkrieg gegeben 2003. Wenn man die vergleicht, stellt man fest, der Golfkrieg 91 endete mit dem Einzug der Alliierten nach Kuwait City, 28. Februar. Damals hörten die irakischen Raketenangriffe auf Israel auf. Das Schicksal der Juden wendete sich zu Ungunsten ihrer Feinde. Dann war fertig. Die UNO wollte nur die Befreiung Kuwaits und eine massive Bombardierung des Iraks. Alles wurde gemacht. Aber dieser 27. 28. Februar fiel genau auf das jüdische Purimfest. Das ist ein biblisches Fest aus dem Buch Esther. Das wird von den Juden seit über 2400 Jahren gefeiert, als Erinnerung an den Versuch, die Juden auszurotten. Aber das Schicksal der Juden wandte sich zu Ungunsten ihrer Feinde. Das fiel genau zusammen. Gut, ich meine, es gibt ja wunderbare Zufälle, nicht wahr? Aber dann kam 2003. Die Amerikaner haben sich gestritten mit der UNO. Die UNO sagt, nein, so etwas machen wir nicht, ja? Dabei haben sie einige Jahre genau das gemacht. Und die Europäer sagten, nein, so etwas machen wir nicht. Aber die Franzosen waren damals 1991 so stolz auf ihre Luftangriffe. Ich mag mich noch erinnern an France Radio, wie die geschwärmt haben von ihren Mirage und so. Unglaublich war das. Hat mich echt genervt, wenn man so sprechen kann über Luftangriffe. Wie wenn es Sport wäre. Ja gut, aber die haben gesagt, nein, machen wir nicht. Die Amerikaner haben gesagt, doch, aber es war nicht klar, wann. So war es ein Hin und Her und schließlich schlugen die Amerikaner zusammen mit denen, die wollten, schlugen zu am 20. März. Das war nach dem 18., 19. März. Das ist immer so. Aber 18., 19. März war in diesem Jahr das Purimfest der Juden. Nicht wahr? Der biblische Kalender ist ein Mond-Sonnenjahr und fällt darum auf unseren gregorianischen Kalender jedes Mal ein bisschen anders. In dem Jahr fiel es genau so. Und diese 48 Stunden Purimfest waren die Stunden des Ultimatums von Bush, Sohn an Saddam Hussein. Er soll das Land verlassen, sonst gibt es Krieg. Und in den frühen Morgenstunden des 20. begann der Krieg. Mit anderen Worten, auf den Tag genau nach biblischem Kalender, exakt 12 Jahre nach dem ersten Golfkrieg. Und was mich so verblüfft hat, ich habe dann weitergelesen, Jeremia 50, 51, oh, jetzt geht die Erfüllung weiter. Denn im ersten Golfkrieg wurde nur ein Teil erfüllt. Von Jesaja 13 auch nur ein Teil. Und jetzt geht es plötzlich weiter. Das Land wird erobert. 13. Punkt. Eroberung Babyloniens, ein Schock für die Welt. 2003. Ich lese aus Jeremia 50, 22. Kriegslärm im Land und große Zertrümmerung. 30.000 Luftangriffe mit noch viel mehr lasergesteuerten Bomben als beim ersten Mal. 23. Wie ist Babylonien zum Entsetzen geworden unter den Nationen? In aller Welt, Millionen waren entsetzt über die Amis, was sie da geleistet haben. Sie sind auf die Straßen gegangen und haben gesagt, ist Bush verrückt geworden, was soll das? Das war ein Entsetzen in der ganzen Welt. Wenn Sie Nachbarn haben, die damals auf der Straße waren, sagen Sie ihnen, wussten Sie, dass von Ihnen in der Bibel steht? Das soll wohl ein schlechter Scherz sein. Nein, kein Scherz, aber wir haben gestern Abend von Ihnen gelesen. Und dann lesen Sie die Stelle vor. Und dann wird der Nachbar, wenn er ein bisschen kritisch ist, sagen, ja gut, aber entsetzt ist man doch bei jedem Krieg. Das ist ja nichts Besonderes. Das stimmt doch gar nicht. In den vergangenen Jahren, in Zaire, Kongo, 3 Millionen Schwarze kamen um im Krieg. Die Friedensbewegung war nicht auf der Straße deswegen. Sudan, in den vergangenen Jahrzehnten, Hunderttausende von Schwarzen, bekennenden Christen, wurden abgeschlachtet und auch Animisten. Die Friedensbewegung ging nicht auf die Straße. Das stimmt nicht, dass man immer schockiert ist. Aber in Verbindung mit dem Krieg gegen Babylonien sollte das so sein, denn es steht so in der Bibel. Und so kam es auch. Ich möchte das gar nicht werten, aber ich stelle einfach fest, was sich erfüllt hat in der Endzeit, ja? 14. Punkt, die Eroberung Bagdads. Man dachte ja lange, in den ersten Tagen des Krieges, werden die Alliierten wirklich diesen Sicherheitsring der wie Löwen kämpfenden irakischen Armee durchbrechen können? Rund um Bagdad. Plötzlich kam diese AFP-Meldung. Die Alliierten haben, also vor allem die Amerikaner und die Engländer, haben Bagdad umzingelt und einen Vorstoß ins Zentrum gemacht. Ja, jetzt muss ich Ihnen noch ganz kurz erklären. Saddam Hussein betrachtete sich als König von Babylon. Als zweiter Nebukadnezar. Mit solchen Bildern hat er den Irak geschmückt. Riesigen Bildern. Hier sehen Sie Saddam Hussein, die alte Stadt Babylon mit dem Ishtar-Tor und hier Nebukadnezar, der um 586 vor Christus Jerusalem zerstörte, die Juden deportierte nach Babylon und so dem Judenstaat im Land ein Ende setzte. Saddam Hussein sagte, ich bin der zweite Nebukadnezar und meine Lebensaufgabe ist, dasselbe zu tun wie Nebukadnezar. Man sagte, dass er immer nervöser wurde, je älter er wurde, um seine Lebensmission ja schließlich noch zu Ende zu führen. Hier ein Bild von der Stadt Babylon im Irak, im Südirak. Saddam Hussein hat viel Geld investiert, sogar während des Krieges mit Iran, um diese Stadt wieder aufzubauen. Hier das Haupttor von Babylon, das Ishtar-Tor zu Ehren dieser Göttin Ishtar. Er hat den Südpalast von Nebukadnezar wieder aufgebaut, verschiedene Tempel, Stadtmauern und so weiter. Und hier diese riesige Saddam-Attrappe über dem Ishtar-Tor, um der Welt zu zeigen und den Irakern, ich bin der König von Babylon. Ja, und jetzt lesen wir Jeremia 51, 31. Es ist ja schon 9 gewesen und ich habe zu langsam gesprochen. Jeremia 51, 31. Ein Läufer läuft dem anderen entgegen und der Bote dem Boten, um dem König von Babylonien die Botschaft zu bringen, dass seine Stadt von allen Seiten her eingenommen ist. Und die Übergänge sind besetzt. Jawohl. Die Alliierten haben die Tigris-Übergänge besetzt in Bagdad. Jetzt gehen wir weiter. Punkt 15. Die Pause kommt nach Punkt 18. 15. Die Paläste sind ausgebrannt. Jeremia 51, 32. Ich lese weiter. Und die Übergänge sind besetzt. Und die Paläste hat man mit Feuer ausgebrannt. Und die Soldaten sind erschrocken. Sie mögen sich an diese Bilder erinnern. Die brennenden Paläste Saddam Husseins 2003. Die ganze Welt hat das gesehen, gewissermaßen. Falls in Ihrer Bibel steht, die Teiche hat man mit Feuer ausgebrannt, muss ich Ihnen erklären, das hebräische Wort Agamim bedeutet Palast, Festung, Teich. Jetzt können Sie einsetzen, was Sie wollen. Also ich setze Paläste ein. Und so war es auch. 16, plötzliches Ende der Kämpfe, 2003. Sie mögen sich erinnern, man war sehr überrascht, als es ein unerwartetes, schnelles Ende der ersten Kriegsphase nach 25 Tagen gab. Haben Sie diesen Spiegelartikel Ende 2003 gelesen? Ein hoher Offizier im Irak wurde interviewt und er hat erzählt, wie er gekämpft hat mit seinen Soldaten. Und dann eines Tages traten nur noch ein Teil der Soldaten an, am nächsten Tag noch weniger und so weiter. Am Schluss war er ganz allein. Die waren alle abgehauen. Erlauben Sie mir diesen Ausdruck. Die waren alle auf und davon. Und jetzt lesen wir Jeremia 51, 30. Babyloniens Helden haben aufgehört zu streiten. Sie sitzen in den Festungen. Versiegt ist ihre Kraft. Sie, die zuerst wie Löwen gekämpft haben. Sie sind zu Frauen geworden. Man hat ihre Wohnungen angezündet. Ihre Riegel sind zerbrochen. Die Wohnungen der Soldaten sind die Kasernen, ja? Die haben angezündet. 17. Und jetzt können Sie sagen, das haben wir ja immer gewusst. Aber Jeremia hat es schon längst vor Ihnen gewusst. Babyloniens Reichtum in der Hand seiner Feinde. Der Griff zum irakischen Öl. Jeremia 50, Vers 10. Um 600 vor Christus geschrieben. Und Chaldea, ein anderer Name für Babylonien, wird zum Raub werden. Alle, die es berauben, werden satt werden, spricht der Herr. In dieser Phase stehen wir jetzt. Jetzt holt man den Reichtum raus. Als Kriegstribut. Gab ja viele Ausgaben und so weiter. Jeremia 51, 13, hier spricht Gott zu Babylonien, zu diesem wunderbaren Land zwischen Euphrat und Tigris, im Süden mit den vielen Sümpfen, Teichen und Kanälen, die du an vielen Wassern wohnst, reich an Schätzen bist, zweitgrößtes Erdölvorkommen der Welt. Dein Ende ist gekommen, das Maß deines Raubes. Ich möchte ja wesentlich nicht über 2005 hinausgehen, aber ich muss auch noch sagen, Jesaja 13, 14, Jeremia 50, 51 sind immer noch nicht vollständig erfüllt. Beide Passagen sprechen über eine zukünftige Endphase mit einer totalen Zerstörung des Südiraks, Babyloniens, so dass dieses Gebiet nicht mehr bewohnt werden kann. Es heißt, der Araber wird nicht einmal mehr durch dieses Land hindurchziehen. und die internationalen Hilfsorganisationen, heißt es, werden sich aus diesem Land zurückziehen. Ja, es heißt dort, lesen Sie in Ihrer Bibel nach, wir haben Babylonien heilen wollen. Das machen Sie ja heute, ja? Sie versuchen es. Wir haben Babylonien heilen wollen, aber es ist nicht genesen. Lasst uns zurückkehren, ein jeder in sein eigenes Land. Denn sein Gericht steigt auf bis zu den Wolken. Es ist erschütternd, wie das dort so drastisch beschrieben ist. 18. Punkt. Die Pause kommt. Aber zuerst kommt das Römische Reich. Das Römische Reich erscheint wieder. Ein Kurzunterricht in Bibelkunde. Daniel, der Prophet, lebte zur Zeit des babylonischen Weltreichs von Nebukadnezar. In einem Traum sah er vier wilde Tiere aus dem Weltmeer, aus dem Völkermeer heraufsteigen, eins nach dem anderen. Ihm wurde in Daniel 7 erklärt, dass diese Tiere Weltreiche bedeuten. Zuerst kam heraus ein majestätischer Löwe, das war das babylonische Weltreich zu seiner Zeit. Dann kam ein gefräßiger Bär, das war das persische Weltreich, das dann folgte in der Geschichte und Babylon ablöste. Gefräßig war es, es hat alles an sich gerissen bis nach Indien. Dann ein schnelles Tier, der Leopard. Das bedeutet das nächste Weltreich in der Geschichte. Griechenland unter Alexander dem Großen eroberte das persische Reich bis nach Indien. In der sagenhaften Zeit von 13 Jahren. Der 20-jährige Alex geht los, mit 33 hat er die ganze Welt im Sack. Das war der Leopard. Und dann viertens ein schreckliches Tier mit 10 Hörnern. Das ist das nächste Weltreich in der Geschichte. Nach dem Untergang der letzten Überreste des Alexanderreiches in der Schlacht von Actium 40 vor Christus war das Römische Reich das dominierende Weltreich. So haben wir das in der Schule auch gelernt, nicht wahr? Babylon, Persien, Griechenland, Rom. Ich hoffe wenigstens. Nun, machen wir eine Brücke vom Alten zum Neuen Testament. In der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, Kapitel 13 und 17, wird nochmals über dieses vierte Weltreich gesprochen. Johannes sieht in seiner Vision das Tier mit den 10 Hörnern, das Römische Reich. Aber dann wird ihm erklärt, in Offenbarung 17, 8, das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Hier werden drei Phasen des Römischen Reiches unterschieden, und zwar aus göttlicher Perspektive, Gott steht über der Zeit, über Raum und Zeit, werden diese drei Phasen beschrieben nach den drei absoluten Zeiten der Grammatik. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Es war, ist nicht, wird heraufsteigen. In der Schule haben wir gelernt, es war einmal ein römisches Reich. Das war kein Märchen. Das hat es gegeben vor 2000 Jahren. Übrigens, das war genau die Zeit, als Jesus Christus unter Kaiser Augustus, Weihnachtsgeschichte, geboren worden war in Bethlehem, unter römischer Herrschaft besetzt. Dann haben wir gelernt in der Schule, 476 nach Christus kamen diese wilden Barbaren aus, ich hätte was gesagt, Deutschland, aus dem Norden, ja, und sind eingedrungen, auch aus dem Osten, sind eingedrungen ins römische Territorium, haben unabhängige Königreiche gebildet und so haben sie das römische Westreich untergehen lassen. Es zerfiel schließlich in der Geschichte in viele unabhängige einzelne Nationalstaaten. Aber Ostrom blieb noch weiter, schrumpfte immer mehr zusammen, bis schließlich die Türken kamen und das Römische Reich unter ihrem Ansturm 1453 zu Fall kam. Und dann gab es für Jahrhunderte kein römisches Reich mehr. Nur noch so Pseudoreiche, ja? Heilig Römisches Reich, deutsche Nation. Ein römisches Reich ohne Rom, was ist das? Ja, und dann hat eigentlich diese innere Zerrissenheit Europas den Höhepunkt erreicht im Zweiten Weltkrieg in einer unfasslichen Eskalation des Bösen. 1939 bis 1945. Europa war am Boden. Und dann kam Winston Churchill nach Zürich und hat diese sagenhafte Rede gehalten. Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist einfach. Es braucht nicht mehr als... und so weiter. Ich will nicht das Ganze zitieren. Und dann hat man verstanden. In den 50er Jahren wurde die EGKS gegründet von 6 Gründerstaaten, die so zusammenrückten. Hat später die EWG, die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, gegründet. Das ging weiter bis zur Europäischen Union als politische Einheit. Und dann hat man gleich schließlich 25 Nationen zusammengepackt und ist bereit, noch mehr aufzunehmen. Sogar die kleine Schweiz würde man aufnehmen, wenn sie wollen. Was geschieht hier? Was steigt da auf? Nun, einer unserer Staatssekretäre, unserer ehemaligen, Franz Blankart, ein promovierter Philosophe, Dr. Franz Blankart, sagte einmal im Blick auf das neue Europa, ein heilig-römisches Reich, europäische Nation, soll gezimmert werden. Diesmal mit Rom, ja? Die römischen Verträge 1957 wurden in Rom gegründet, in Rom unterschrieben. Ja, und aber schon lange vor ihm, Sie wissen, es gab ja diese Europavisionäre. Emil Luss war einer. Er hat schon in den 50er Jahren geschrieben, Europa, die europäische Einheit müssen wir nicht schaffen, sondern lediglich wiederherstellen. Ein römisches Reich. Und nun schauen Sie mal, die Offenbarung sagt, wenn dieses römische Reich wieder kommt, Offenbarung 19, dann kommt der Messias als König der Könige. Das zweite Kommen des Messias. Das ist ja schon erstaunlich, dieser Parallelismus wieder. Das alte römische Reich, der Messias kommt. Das neue römische Reich, der Messias kommt. Ja, jetzt brauchen wir Erholung, glaube ich, von den Strapazen. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir sind erholt. Wir wollen nun die 13 Zeichen in der Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg zusammen besehen. Der Herr Jesus Christus war am Dienstag vor Karfreitag, vor der Kreuzigung, auf dem Ölberg mit Blick auf den Tempelberg. Die Jünger fragten ihn, Herr, wenn du wiederkommst in der Endzeit als herrschender Messias, was werden die Zeichen sein, dass dein Kommen bald erscheinen wird, erfolgen wird? Sie fragen nach einem Zeichen. Der Herr gibt ihnen ganz viele Zeichen. Und diese Rede finden Sie in Ihrer Bibel in Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Bereits 13 Zeichen sind ganz deutlich sichtbar heute. Bedenken Sie aber den Charakter dieser Zeichen. Nachdem Jesus Christus einige erwähnt hat, Matthäus 24, sagt er in Vers 8, alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Wehen erfolgen ja nicht einmal. Und dann kommt die große Freude, ein Kind kommt in die Welt. Sondern Wehen kommen zyklisch immer wieder. Sie werden tendenziell tätig, wirksam in kürzeren Abständen. Sie werden immer intensiver und schmerzhafter. Am Schluss kommt es zu einer ganz schmerzhaften Phase, eine Eskalation der Presswehen und dann die große Freude. Ein Mensch kommt in die Welt. Jesus Christus vergleicht die Zeit seiner Abwesenheit mit einer Schwangerschaft. Und so wie man bei der Schwangerschaft nie genau wissen kann, an welchem Tag das Kind kommt, kann man nicht wissen, an welchem Tag Jesus Christus als der Menschensohn auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Die große Freude für die Gläubigen. Aber wir haben das 6-mal versucht zu berechnen und es ist immer wieder falsch gewesen, das errechnete Datum der Geburt. Aber das Sicherste sind die Wehen, wenn man nach den Wehen geht. Und so ist es eben auch das Sichere, dass wir nach diesen Endzeit-Geburtswehen Zeichen gehen. In unserer Zählung ist der erste Punkt hier nun Punkt 19. Jesus Christus spricht über Verführer und über Zeichen und Wunder. Falsche Heilsbringer, also falsche Messias, sie sollten kommen. Falsche Propheten, die Zeichen und Wunder tun. Viele sollen verführt werden. Nun, was ist geschehen, besonders seit den 1960er Jahren? Unsere ganze westliche, rationalistisch ausgerichtete Gesellschaft wurde verändert in eine esoterisch denkende, okkult denkende Gesellschaft. Ab den 60er Jahren, das war die Zeit, als die Beatles nach Indien gegangen waren, um von ihren Drogenproblemen frei zu werden, da haben sie den Maharishi Mahesh Yogi nach Europa gebracht. John Lennon hat gesagt, ich werde alles tun, um TM, transzendentale Meditation, in Europa, im Abendland zu verbreiten. Und so ist das geschehen. Millionen von Menschen haben sich begonnen zu öffnen für östliche Mystik, Buddhismus, Hinduismus. Gurus und Meister aus dem Osten konnten kommen und wirklich überschwemmen, eine Überschwemmung bringen im Abendland, dem einst christlichen Abendland. Die esoterische Welle ist losgebrochen. Allein in der Schweiz hat die Esoterik heute einen Milliardenmarkt. Das wäre vor 50 Jahren absolut undenkbar gewesen. Esoteriker waren damals komische Käuze am Rande der Gesellschaft. Aber die New Age-Bewegung, von langer Hand vorbereitet, hat unsere Gesellschaft transformiert in einigen Jahrzehnten. Und auch innerhalb der Christenheit sieht man im 20. Jahrhundert drei Wellen mit Zeichen und Wundern, auch Falschprophetie, ganz besonders fürs Jahr 2000, wo vorausgesagt wurde, es wird die größte Erweckung aller Zeiten anbrechen in Europa und in Nordamerika. Nun ist schon 2005, es ist nichts davon geschehen. Bedenken Sie, ein biblischer Prophet, wenn er sich einmal irrt, ist ein falscher Prophet, ein ausgewiesener falscher Prophet. Denken Sie an den Toronto-Segen, wo Menschen rückwärts fallen, das Bewusstsein verlieren, sie am Boden wälzen, sie kreischen wie Tiere, und das wurde als göttlicher, endzeitlicher Segen verkauft. Dieser Toronto-Segen hat weltweit 50.000 Kirchen erreicht. Matthäus 24,4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, passt auf, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Messias, der Heilsbringer. Und sie werden viele verführen. Matthäus 24,11. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. 24,24. Denn es werden falsche Messias und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Eine Verführung wie durch einen Dalai Lama, das ist nicht so gefährlich für echte Christen. Ja, das ist gefährlich für Menschen, die keine Verwurzelung haben im Glauben. Es ist mir aufgefallen, als der Dalai Lama da in Zürich war, in unserer Region war, keiner der Journalisten, habe ich gesehen, hat ihn gefragt, wie können Sie eigentlich sagen, Sie seien ein Gott? Und dabei können Sie nicht mal nach China gehen. Nur weil die Chinesen sagen, sie dürfen nicht dahin kommen. Aber wenn sie ja wollen und sie sind ein Gott, dann müssen sie doch gehen können. Niemand stellt solche Fragen. Man feiert ihn, ja. Aber hier sagt der Herr Jesus auch von solchen, die verführen, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Die Verführung muss also unwahrscheinlich gefährlich sein. Matthäus 7,22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen prophetisch geredet und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Viele, in 2000 Jahren waren es nicht viele, aber im 20. Jahrhundert eine Welle mit Tausenden. 20. Punkt, Kriege und Kriegsnachrichten. Matthäus 24,6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Passt auf, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Hier wird von Massenkriegen gesprochen. Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Wie können Kriege ein deutliches Endzeitzeichen sein, da es doch immer Kriege gegeben hat in der Menschheitsgeschichte? Nun, im 20. Jahrhundert, also in der Periode, in der die Juden zurückgekommen sind, haben wir zwei Weltkriege erlebt. 1914 bis 18 mit 10 Millionen Toten und 1939 bis 45 mit 55 Millionen Toten. Die Lehrer haben uns in der Schule nie erklärt, warum der Erste Weltkrieg der Erste hieß. Dabei wäre die Antwort so einfach. Das war ein ganz neues Phänomen. In der Menschheitsgeschichte hat es noch nie Weltkriege gegeben. Aber das war zum ersten Mal 1914. Und dann noch viel schlimmer. Im ersten hat man zum ersten Mal chemische Massenvernichtungswaffen eingesetzt, aber im zweiten zum ersten Mal atomare Massenvernichtungswaffen. Aber auch seither bis heute, in Dutzenden von Kriegsgebieten weltweit kamen ca. 55 Millionen Menschen ums Leben. Im 20. Jahrhundert, können wir sagen, sind etwa 190 Millionen Tote zu beklagen durch Kriege und durch Verfolgungen wie durch Stalin und so weiter. Ein grauenhaftes Weh. Hungersnöte, Punkt 21. Hungersnöte hat es schon immer gegeben und dennoch hat man das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der Hungersnöte bezeichnet, in dem Hunderte von Millionen an Hunger leiden mussten. Millionen starben jährlich. Wir haben uns in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts so richtig an diese Nachrichten gewöhnt. Schreckliche Gewöhnung. Und heute Abend werden 800 Millionen Menschen hungrig zu Bett gehen. Man bedenke, zur Zeit Jesu war die Weltbevölkerung eine Population von etwa 300 Millionen. Heute haben 800 Millionen Hunger. Ein grausiges Weh. Matthäus 24, 7. Und es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. 22. Revolutionen. Ja, auch Revolution hat es schon immer gegeben. Aber schauen Sie mal Folgendes an. Zuerst Lukas 21, 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen, griechisch akatastasiai, hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht sogleich. Markus 13, 8, und es werden Hungersnöte und Unruhen, griechisch tarachai, sein. Dies sind die Anfänge der Geburtswehen. Wir schauen diese Wörter an. Akatastasiai bedeutet Empörungen, Volksaufstände. Tarachai, Störungen der gewöhnlichen Ruhe, Erregung, Bestürzungen, Tumulte. Das 20. Jahrhundert begann mit einer ganz entscheidenden Revolution. Der russischen Revolution 1905 bis 7 und dann nochmals 1917. Durch diese Revolution wurde ein wichtiger Teil der Menschheit, hunderte von Millionen Menschen, in die Knoten des Kommunismus gebracht, in ein eisernes Gefängnis für Jahrzehnte. Eine grausame Bedrohung für die Weltsicherheit. Aber in der gleichen Zeit die Revolution in China 1911 bis 1949. Und da wurde auch wieder ein großer Teil der Menschheit in ein Gefängnis gebracht. Heute gibt es mehr als 1 Milliarde Chinesen. Ein wichtiger Teil der Menschheit ist chinesisch. Und weiter die Kulturrevolution in China 1966 bis 1969. Das war die Zeit von Mao, in der, wir wissen immer noch nicht, wie viele es waren, eine unzählbare Volksmenge abgeschlachtet wurde. Und denken Sie weiter an die islamische Revolution in Persien. Ich kann ja nur eine Auswahl vortragen. 1979. Das war ganz entscheidend, als der Schah vertrieben wurde. Denn seither spricht man von fundamentalistischem Islam. Dieses Ereignis war ganz entscheidend für die Weiterentwicklung des Islams in unserer heutigen Zeit, so dass der Islam zu einer Weltbedrohung geworden ist. Das Beispiel Iran wurde das Paradebeispiel für weitere Ereignisse. Und dann, wenn wir uns auf das auserwählte Volk Israel konzentrieren, die beiden Volksaufstände, arabisch Intifada 1 und 2, 1987 bis 1993 und dann 2001 bis heute. Die ganze Welt beschäftigt sich mit der Intifada und will mitsprechen und mitlösen. Das sind Wehen der Endzeit. 23 Epidemien. Epidemien hat es auch schon immer gegeben. Aber bedenken Sie, alle diese Punkte müssen in der gleichen Zeit in Erscheinung treten. Sie können nicht sagen, ja gut, Punkt 2 und 3, das sieht man im 11. Jahrhundert und Punkt 6 und 7, ja, in der Zeit der Reformation, 16. Jahrhundert und so weiter. Nein, alle müssen in der gleichen Periode in Erscheinung treten. Und darum ist die Verknüpfung der Punkte so etwas ganz Entscheidendes in unserer Argumentation. Nun, das griechische Wort leumoi, Matthäus 24, 7, und es werden Hungersnöte und Seuchen sein, an verschiedenen Orten. Dieses griechische Wort Leumoi bedeutet Seuchen, Epidemien, Krankheiten. Wir denken nun an AIDS, eine grausige Pan-Epidemie, die offiziell ca. 50 Millionen Menschen in den letzten Jahren betroffen hat. 16 Millionen von ihnen sind von uns gegangen. Und jeden Monat allein in Afrika sterben 200.000 Männer, Frauen und Kinder an AIDS. Es ist eine grauenhafte Sache. Und wir wissen bei vielen Ländern gar nicht, was wirklich läuft. Auf meiner Rückreise aus Tadschikistan vor kurzem habe ich mit einem Arzt gesprochen. Wie sieht es aus mit AIDS in Tadschikistan? Wir wissen nichts. Aber es ist eine Zeitbombe. Und so noch mit vielen anderen Ländern. Denken wir weiter an Hepatitis B und C. Vielleicht noch schrecklicher, noch gefährlicher als AIDS. Allein in Deutschland sind heute 800.000 an Hepatitis erkrankt. B kann man impfen. Darum beginnt man ja heute in den Schulen mit Reihenimpfungen. Aber C kann man nicht impfen. Ganz verheerend. Und Ärzte sagen, wir sind beunruhigt, weil die meisten Leute wissen nicht, wie sie sich angesteckt haben. Ob durch sexuelle Beziehungen oder wie auch immer. Aber weiter, Pocken. Ich habe auf der Internetseite der WHO nachgeschaut. In den 50er Jahren war es so, dass ein Jahr um das andere sich etwa 50 Millionen Menschen ansteckten. Und vielleicht wissen Sie, dass ein großer Teil von Pocken verläuft letal, tödlich. So können wir sagen, dass im 20. Jahrhundert vielleicht etwa eine halbe Milliarde Menschen, etwa 500 Millionen, an Pocken gestorben sind. Und vor kurzem hat die WHO mitgeteilt, im 20. Jahrhundert haben wir 100 Millionen Nikotintote zu beklagen. Menschen, die gestorben sind, weil sie geraucht haben. Wenn die Entwicklung weitergeht, wird das eine Milliarde bedeuten für das 21. Jahrhundert. Aber jetzt machen sich ja viele auf und sie versuchen, etwas hier zu ändern, ganz grundsätzlich. 24. Punkt, Erdbeben. Matthäus 24, 7. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben an verschiedenen Orten. Erdbeben hat es schon immer gegeben. Wie können Erdbeben ein besonderes Endzeitzeichen sein? Nun, es ist so, dass es noch nie so viele Menschen gegeben hat wie heute. Weit über 6 Milliarden. Und es ist so, wenn Sie die Weltkarte und eine Geologiekarte studieren, dann stellen Sie fest, dass die dichtest bevölkerten Gegenden der Welt genau dort sind, wo Platten Erdbebengefährdung bewirken. Und das Schreckliche ist, dass es meistens so ist, dass in diesen Gebieten die Leute besonders arm sind und auch nicht so bauen können, weil sie die Mittel nicht haben finanziell, um sicher sich durch bessere Architektur zu schützen. Und so ist das ein schreckliches Weh geworden. Die Auswirkungen sind absolut verheerend im Vergleich zu früheren Zeiten. Aus einer langen Liste ein paar Beispiele. Japan 1923, 150.000 Tote. Turkmenien 1948, 100.000 Tote. China 1976, 655.000 Tote. Von den Verletzten spreche ich nicht. Mehr als eine halbe Million. Iran 2003, da um Weihnachten, 25.000 Tote. Und man könnte bis in die jüngsten Ereignisse nun weitergehen mit Pakistan, weit über 50.000 Tote. Ein Erdbeben, wie man es in Pakistan nie erlebt hat bis heute. Ein grausiges Weh. Und schauen Sie hier diese interessante AP-Grafik. Erdbeben, Statistik von 1970 bis 2003. Und Sie sehen, dass es Jahr für Jahr, grüne Linie, dramatisch zugenommen hat. Lukas 21, 11, und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten. 25 Sturmfluten, Katastrophen durch Tsunamis und Sturmfluten. Das Bild hier ist ein Bild von Wilma in Florida. Lukas 21, 25, auf der Erde Bedrängnis der Nationen, in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Sturmfluten. Also da bekommt man doch fast Hühnerhaut. wenn man diese Stelle liest. Und wie sind wir alle schockiert gewesen und aufgeschreckt, als um Weihnachten 2004 diese schreckliche Katastrophe in Indien betraf, Sri Lanka, Malediven, Indonesien, Thailand mit circa 300.000 Toten. Eine Hilfswelle ist ausgebrochen, wie man sie kaum jemals gesehen hat. Viele dachten wahrscheinlich, das ist ein so einmaliges Ereignis. So schnell kommt das nicht wieder. Wir können da gut viel spenden, ja? Und das ist auch gut. Aber USA 2005, dann kamen diese Sturmfluten durch Hurricanes, New Orleans mit einer katastrophalen Überflutung, einer Katastrophe, die Amerika sehr, sehr schmerzt. Und ich hoffe auch uns. Und dann kam Katrina. In Texas sind mehr als 1 Million Menschen geflohen in Angst und Panik wegen der Wellen. Nationen in Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Sturmfluten. Verheerende Auswirkungen in New Orleans. Und dann kommt Wilma über Mexiko, Kuba und Florida. Und Wilma soll auch weitergehen nach Norden. Jetzt hat man sogar schon in Kanada Angst davor. Ein ganz eindrückliches Weh. Aber wir sehen, warum diese Dinge, sie schütteln uns aus dem Schlaf. Ganz einfach nur das gepredigte Wort, das haben die meisten Leute in unserer Gesellschaft satt. Sie lassen sich nicht so wecken. Jedes Kind findet es doch viel schöner, wenn die Mutter ganz fein weckt am Morgen, ja? Und nicht einfach so schüttelt, so wild, ja? Und einen Rippenstoß gibt. Aber das sind wirklich Dinge, die uns aufschütteln. 26. Christenverfolgungen. Matthäus 24,9. Dann werden sie euch, spricht der Herr zu den Jüngern, den Nachfolgern, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Nun, haben Sie gewusst, die größte Anzahl christlicher Märtyrer wurde im 20. Jahrhundert ermordet. Natürlich haben wir gelernt, denke ich, in der Schule, vom 1. bis ins 4. Jahrhundert wurden die Christen grausam unter den Römern verfolgt. In hauptsächlich 10 Wellen, bis an die konstantinische Wende kam. Aber das ist alles nichts im Vergleich, als damals die Christen den Löwen vorgeworfen wurden, den Gladiatoren vorgesetzt wurden, als sie gekreuzigt wurden. Das ist nichts im Vergleich zum 20. Jahrhundert, wo Millionen von Christen ermordet worden sind. Und zwar vor allem durch die Kommunisten und die Islamisten. Ich war vor kurzem in Moskau und habe mit einem jüdischen Freund dort gesprochen, ein Russe, und habe ihn gefragt, wie war das unter Stalin? Und er hat mir erklärt, Stalin hat 1,5 Millionen Baptisten, Freikirchler, ermordet. Und weitere 1,5 Millionen aus der orthodoxen Kirche, Nonnen, Mönche, Priester, nur weil sie sich zum Christentum bekannten. Die Statistik für 2002 sieht so aus, 200.000 Tote unter den Christen weltweit. 2003 160.000 Tote. Und die Friedensbewegung ist nicht auf der Straße. Sind es nur Christen? Es sind Hunderttausende in Arbeitslagern in Nordkorea, die Grausames erdulden in diesen Konzentrationslagern, und die Welt schaut weg. Ein furchtbares Weh, wo die Christen selbst betroffen sind. 27. Punkt, Abfall, das heißt nicht Müll, sondern Abfall vom Glauben, von Gott. Meine Damen und Herren, das Christentum hat sich 2000 Jahre ausgebreitet, territoriell. Mit welchen Methoden, das ist noch eine andere Frage, ja? Man muss auch unterscheiden zwischen echtem Christentum und Namenschristentum. Aber nie haben wir in der Geschichte erlebt, dass christliche Gegenden freiwillig sich entchristianisiert haben. Genau das haben wir im 20. Jahrhundert aber erlebt. Und besonders seit den 1960er Jahren mit dem 68er Protest. Dieser Einschnitt war ein überaus tiefer Einschnitt in der abendländischen Geschichte. Und da haben sich Millionen von Menschen vom christlichen Glauben, von der Bibel und ihrer Ethik verabschiedet. Viele Millionen haben den christlichen Glauben aufgegeben und haben die bibeltreuen Christen effektiv so auf der Latte. Drücken sie an den Rand der Gesellschaft. Die liberale Theologie verwirft alle Grundlagen des Christentums. Die größten Feinde des Christentums kommen aus dem Christentum selbst. Sie können heute nicht mehr an einer offiziellen Uni in Zürich, Basel oder Bern oder Lausanne studieren, ohne dass ihnen systematisch der Glaube an die Bibel als Gottes Wort zerstört wird. Professor Rudolf Bultmann, Professor für Theologie, er hat Pfarrer und Pfarrerinnen ausgebildet in den 60er Jahren. Er hat eine Gott-ist-tot-Theologie gebracht. Er hat gesagt, der moderne Mensch kann nicht mehr glauben, dass Jesus am dritten Tag körperlich auferstanden ist, dass er wiederkommen wird. Unmöglich. Alle Grundlagen werden verworfen. So lernt man das in der Ausbildung. Es gibt Ausnahmen an der STH Basel, aber das ist eine staatsunabhängige theologische Hochschule, wo ich Archäologie unterrichte, des Alten Testaments. Dort hält man ganz klar fest, die Bibel ist Gottes Wort. Aber es ist quasi eine Alternative, wo man gegen den Strom schwimmen muss. Und man muss dort viel besser sein als bei den normalen Unis. Also wir verlangen von unseren Studenten schwere Prüfungen, ein höheres Niveau als zum Beispiel in Basel oder Zürich. Wir müssen besser sein, um überhaupt als Wissenschaftler anerkannt zu sein. Wenn wir die gleichen Leistungen bringen, dann sind wir nicht anerkannt. Also die liberale Theologie zerstört von innen heraus das Christentum heute. Und dann wird den Schülern im Religionsunterricht beigebracht, die Bibel ist ein Buch mit voller Mythen und Legenden und das wurde am Lagerfeuer mündlich überliefert. Alles Unsinn. Das ist ein Unsinn. Semitische Völker, die haben wichtige Texte immer schriftlich überliefert und haben auf den genauen Wortlaut geachtet. So die Babylonier, aber auch die Hebräer. Matthäus 24, 10. Und dann werden viele abfallen. Oder sich ärgern. Aber abfallen kann man ja nur von dem, was man früher irgendwie bekannt hat. Es geht hier also um Abfall in der sogenannten Christenheit. Wir sehen in anderen Ländern, wie zum Beispiel China, wurde jetzt mehr als einmal erwähnt, dort sehen wir gewaltige Aufbrüche. Aber in den traditionell christlichen Ländern, da sehen wir Abfall und keine Erweckung. Also genau das Gegenteil, was die falschen Propheten vorausgesagt haben. 2. Thessalonicher 2, Vers 3, Paulus sagt, denn dieser Tag, das heißt der Tag der Wiederkunft des herrschenden Messias, kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Also in der Zeit, bevor der Messias kommt, muss dieser Abfall geschehen. 28. Punkt. Terrorismus. Wir sind bald am Ende. Ich gehe nur bis 31. Ich habe ja gesagt, mehr als 30. Terrorismus. Lukas 21, 11. Und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten und Hungersnöte und Seuchen. Auch Schrecknisse wird es geben. Dieser Ausdruck kommt nur in Lukas vor. Wir untersuchen ihn griechisch. Phobetra hängt zusammen mit Phobos, Furcht. Es bedeutet nach Lexikon schreckliche Ereignisse, Schreckmittel, ja, Terror. Das lateinische Wort Terror, Terror Terroris, heißt ja nichts anderes als Furcht, Schrecken auf Lateinisch. Und das ist zum Inbegriff geworden für den Terrorismus. Meine Damen und Herren, der internationale Terrorismus ist ein Kind des 20. Jahrhunderts. Der linke Terrorismus und noch viel schlimmer jetzt der islamische Terrorismus, der vier ständig schlimmer werdende Phasen gekannt hat. Die erste Phase seit 1920, die zweite seit 1948, die dritte seit 1967 nach dem Sechstagekrieg. Da hat dann Yasser Arafat zugeschlagen wie ein Wilder. Dutzende von Flugzeugen und Schiffen entführt. Er ist bis nach München gekommen mit seinen Nachfolgern und hat dieses Massaker an der Olympiade angerichtet. In Jordanien, und das räumt mich jetzt noch, hat eine Swissair-Maschine in Luft gejagt. Ja, aber dann noch schlimmer, seit 2001. Da ist der Terrorismus in eine neue Phase gekommen. Bis dahin haben die Spezialisten gestritten, ob Terroristen so viele Menschen wie möglich töten wollen oder einfach nur so viel Schrecken wie möglich verbreiten wollen. Nun ist es klar. In New York wollten sie, wenn möglich, 50.000 Menschen umbringen. Aber die meisten waren noch nicht an der Arbeit. Die Flugzeuge kamen glücklicherweise zu früh. Schrecknisse wird es geben. Und es sind Wehen. Sie gehen weiter. Auch der Krieg gegen den Terrorismus kann es nicht aufhalten. Grausam. 29. Punkt. Gesetzlosigkeit. Moralischer Zerfall. Matthäus 24, 12. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit, griechisch anomia, wird die Liebe der vielen erkalten. Wir untersuchen anomia. Es bedeutet Verachtung von Recht, verbindlichem Maßstab und Ordnung. Ich habe schon gesagt, die 68er-Bewegung hat einen zutiefst gehenden Schnitt eröffnet in der abendländischen Geschichte. Da wurde ganz bewusst mit jeglicher christlichen Ethik gebrochen. Das war die Zeit, wo man begann, eben Konkubinat, unverheiratetes Zusammenleben, als etwas ganz Normales hinzustellen. Ja, ich mag mich erinnern, als Kind war das verboten. Es gab Polizisten, die kamen in Haushalte und haben untersucht, die Wäsche, ob da noch ein Mann geheim im gleichen Haushalt mitlebt. Das gab's noch. Zu meinen Lebzeiten, also nicht beim Rütli Schwur. Und heute ist das völlig, völlig normal. Auch Partnerwechsel. Da ist eine große Arbeit geleistet worden über die Medien, dass die christliche Moral völlig aufgelöst worden ist. Ehebruch wird als Normalität hingestellt. Homosexualität als endlich etwas, das aus dem Tabu herauskommen muss. Die Pornografie hat den Westen völlig überrollt und moralisch kaputt gemacht. Und unsere Kinder kaputt gemacht, falls wir sie nicht schützen. Und wir sehen auch diese steigende Gewaltbereitschaft. Abtreibung wurde von den 68ern als Recht für die Frau angepriesen. Man hat dafür öffentlich gekämpft. Und so hat die Gottlosigkeit dramatisch zugenommen und gleichzeitig der Okkultismus, die Esoterik, der Drogenmissbrauch. Seit den 60er Jahren ist das zum Problem geworden. Als Leute wie ein Timothy Leary in San Francisco damals hat er den Studenten gesagt, ihr müsst LSD nehmen. So können wir endlich aus dieser rationalistischen Gesellschaft entfliehen in eine wunderbare Welt. Wir bauen eine neue Welt, eine Hippie-Welt auf, wo alles wunderbar ist. Und nun, heute ist es so, dass jährlich 40 bis 50 Millionen Menschen abgetrieben werden. Das habe ich gefunden auf der WHO-Internetseite. Das heißt, ein Viertel aller Schwangerschaften weltweit endet mit, wie man sagt, Schwangerschaftsabbruch. Aber Sie können auch sagen, mit Tötung. In der Schweiz mehr als 12.000, in der Bundesrepublik zwischen 200.000 und 300.000, in Frankreich, haben wir mir gesagt, eine 500.000, jährlich. Wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. 2. Timotheus 3, 1, Paulus schreibt, 18 Kennzeichen in der Endzeit. Dieses aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Er spricht über die Endzeit der Christenheit, nicht der Heiden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Zum Beispiel die Disco. Die eine Form der Religiosität haben, deren Kraft aber verleugnen. Der moderne Mensch ist religiös. Ja, eine Form der Religiosität. Der erste Punkt ist eigenliebig sein. In der Trendforschung sagt man, ein Megatrend heute ist Selbstverliebtheit. Das ist hier Punkt 1. Punkt 30, Zerstörung natürlicher Empfindungen. Hier ein Bauer hat in Deutschland auf seinem Feld 1000 Kreuze aufgestellt, so wie einem Massengrab aus dem Zweiten Weltkrieg. Und hat dazu geschrieben, 1000 Abtreibungen pro Tag in Deutschland. in einem Rechtsstaat. Und das schockiert die Massen in Europa nicht mehr. Da ist doch etwas in unserem Empfinden kaputt gegangen. Und wegen des Überhandnehmens der Gesetzlosigkeit wird die Liebe der vielen erkalten. Die alten Römer wären entsetzt gewesen, hätten wir ihnen erzählt von 40 bis 50 Millionen Abtreibungen. Jährlich. Das sind fast so viele, wie im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Das muss man sich mal vorstellen, ganz konkret. Und Sie wissen, wie das geht mit der Abtreibung, ja? Wie eine sehr verbreitete Methode zerreißt das Kind. Wirklich zerstückelt es. Und die Masse ist nicht schockiert. 2. Timotheus 3, Vers 3 haben wir gelesen, ohne natürliche Liebe. Es gibt auf Griechisch verschiedene Wörter für Liebe. Agape, Philia und so weiter. Hier haben wir Storge. Das ist speziell Liebe von Eltern für Kinder und Liebe von Kindern für Eltern. Aber es steht hier Astorge, ohne natürliche Liebe. 31, der letzte Punkt. Das Evangelium erreicht alle Nationen der Welt. Matthäus 24, 14. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Hier steht für Nationen das Wort Ethnos. Nach dem Lexikon zum griechischen Neuen Testament von Lonaida bezeichnet Ethnos die größte soziale Einheit. Die kleinste ist die Ehe, ein Mann, eine Frau, dann die Familie, dann kommt die Sippe, der Clan, der Stamm, das Volk. Aber viele Völker, wie zum Beispiel in Russland, können zusammen eine Nation bilden. Nun, um 1800 war die Bibel übersetzt in 70 Sprachen. Dann kam die Erweckungszeit in Nordeuropa und Nordamerika. 1830 die Bibel in 157 Sprachen. Da ist etwas geschehen in dieser Erweckungszeit. Plötzlich hat man die Weltmission wieder entdeckt. 2005 die Bibel in mehr als 2300 Sprachen. Gospel Recordings hat auf Kassetten biblische Botschaften aufgenommen in über 5700 Sprachen und Dialekten. Wenn Sie für Ihren Nachbarn irgendeinen Indianerdialekt brauchen, sagen Sie mir's. Ich kann es Ihnen vermitteln. Das funktioniert. Aber es kann auch albanisch sein. Durch das Radio wird heute das Evangelium in alle Länder gebracht, auch in die verschlossenen Länder. Diese Situation haben wir erst im 20. Jahrhundert. Aber das musste geschehen in der Endzeit. Markus 13, 10. Und allen Nationen muss zuvor das Evangelium gepredigt werden. Nicht allen Völkern, allen Stämmen, allen Sprachen, allen Ethnoi-Nationen. Wir schließen nach diesem Marathon, ich weiß gar nicht, warum es so viel länger gegangen ist. Normalerweise, selbst auf Englisch, geht es schneller. Aber wir wollen aus diesen doch beeindruckenden Prophezeiungen in unserer Zeit erfüllt und alle miteinander verkettet. Und eben, ich sagte, wir haben keine Zeit für 60. Daraus erkennen wir doch, wir leben in der Endzeit. Das ist Punkt 1 als Schlussfolgerung. Jesus Christus kommt bald als Richter der Welt. Sind Sie bereit? 2000 Jahre hat die nichtjüdische Welt die Gelegenheit gehabt, den Messias Jesus aufzunehmen. Sind wir bereit, ihn jetzt noch aufzunehmen? Bevor er als Richter kommt. Es ist dann zu spät. Zweitens, wenn ich sehe, wie die Bibel sich einfach mit einer Zähigkeit so erfüllt hat, durch Jahrtausende hindurch, da erkenne ich, die Bibel ist Gottes Wort an uns. Es ist nicht Menschenwort. Sie ist glaubwürdig. Es lohnt sich, die Bibel regelmäßig zu lesen. Am Morgen einen Abschnitt, Gott bitten, sprich durch dieses Wort zu mir. Wenn Sie das tun, ganz ehrlich, Sie werden etwas erleben, das Wunderbares. Gott spricht zu uns persönlich durch sein Wort. Drittens, die Bibel sagt, wir alle sind vor Gott Sünder. Wir sind schuldig, wir haben Gottes Gebote gebrochen. Wenn Sie die 10 Gebote durchlesen in 2. Mose 20, Sie sehen, ich bin schuldig. Und der Herr Jesus erklärt, Mord ist nicht erst dann, wenn man abgedrückt hat. In der Bergpredigt sagt ihr, Mord beginnt, wenn ich jemanden hasse im Herzen. ein Schimpfwort gegen ihn sage. Rufmord ist auch Mord. Im Grundsatz ist das Gebot gebrochen. Ehebruch ist nicht erst dann vollzogen, wenn die Tat vollzogen ist, sondern bereits in der Gedankenwelt. Wir können vor Gott nicht bestehen. Und die Bibel sagt, wir müssen zu ihm zurückkehren. Uns mit ihm versöhnen lassen. Und es ist ganz einfach. Und Sie können das ganz selber tun, wenn Sie das noch nie gemacht haben. Heute Abend, bei Ihnen zu Hause. Sie müssen realisieren, der leidende Messias, Jesus, ist für mich persönlich gestorben. In 1. Johannes 1, 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir haben vieles vergessen, aber das, was uns noch bewusst ist, mit Namen vor Gott bekennen, bereuen und dann danken, dass Jesus Christus die Strafe Gottes in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz erduldet hat, als Gott ihn verlassen hatte. Und er geschrien hat, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gott hat ihn verlassen, seinen Sohn, am Kreuz, damit er immer bei uns sei. Und wenn Sie dieses Opfer annehmen, so im Vertrauen, im Glauben, dann vergibt Ihnen Gott die Schuld des ganzen Lebens und gibt Ihnen ewiges Leben. Das wünsche ich jedem, der hier ist. Zum Schluss noch, jetzt habe ich wieder nicht gehorcht, was meine Frau gesagt hat. Aber sie sagt auch, ich muss nicht ihr gehorchen. Aber sie gibt mir gute Ratschläge. Sie hat mir vor kurzem in Kanada gesagt, du bringst die Leute durcheinander, du sprichst nicht über die Entrückung. Ich habe gesagt, ja gut, ich kann das nicht am Anfang bringen, weil dann aus didaktischen Gründen, da kommen die Leute nicht mehr draus. Ich muss erklären, das erste Kommen des Messias, das zweite, dann die Zerstreuung der Juden und da die Sammlung der Juden. Aber die Entrückung ist eigentlich eine Vorphase des Kommens des Messias in der Zukunft. Nicht wahr? Jesus Christus kommt bald auf dem Ölberg. Den Tag wissen wir nicht, aber wir sehen die Wehen. Und sie werden noch weitergehen bis zur Eskalation, die große Drangsal. Das werden dann die Presswehen sein. Der schrecklichste Weltkrieg der Welt, 3,5 Jahre vor der Wiederkunft. Das ist die große Drangsal. Von der spricht auch Matthäus 24. Aber davor gibt es noch eine Übergangszeit, wo der größte Verführer aller Zeiten kommen wird. Der Antichrist. Er wird den Abfall des Abendlandes zur Spitze treiben. Und noch davor die Entrückung der Gemeinde. Jesus Christus kommt, um die, die an ihn glauben, wegzunehmen, damit sie das Schlimmste nicht erleben müssen. Und darum als Christ warte ich nicht auf den Antichristen, sondern ich warte auf Christus. Das kann ich jeden Tag erwarten. Er könnte heute kommen. Und wenn er heute käme, dann haben die, die die frohe Botschaft von dem leidenden Messias gehört haben, wie heute Abend, und das nicht in Anspruch genommen haben, keine Chance mehr. Sie werden sich verhärten. Wie damals der Pharao in Ägypten. Er hat sich 6-mal selber verhärtet. Ab dem 7. bis zum 12. Mal hat Gott ihn verhärtet. Da konnte er nicht mehr. Und so ist es ganz ernst. Die Bibel sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, wenn sie merken, dass Gott sie heute Abend ruft, durch sein Evangelium, durch seine frohe Botschaft, dann folgen sie diesem Zug. Gott zieht an jedem Menschen, aber wir dürfen dem nicht Widerstand leisten. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet euer Herzen nicht. Und sie wissen, wie sie Frieden mit Gott bekommen. Sie brauchen keinen Mittler, sie brauchen keinen Priester, sie können es ganz allein so machen, wie ich es erklärt habe. Und dann geschieht etwas Entscheidendes. Frieden mit Gott. Die israelische Friedensbewegung heißt Shalom Achshav. Das sind liberale Juden, die wollen nicht warten, bis der Messias kommt und Frieden bringt. Sie sagen, Frieden jetzt. Shalom Achshav. Ja, schön, aber es gibt keinen Frieden. Aber es ist doch schön, Shalom Achshav, weil Frieden mit Gott können Sie heute haben. Und in dem Sinn gehöre ich zu der Shalom Achshav-Bewegung, ja? Frieden jetzt mit Gott. Danke.